Das ist «Herztön», der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. In dieser Folge geht es um ein schweres und trauriges Thema: Palliative Care bei Neugeborenen. Ich rede mit der Beatrix Ulrich, sie ist Hebamme und Trauerbegleiterin, und mit der Rebecca und dem Daniel. Die zwei sind die Eltern von Juri. Der Juri ist im Sommer 2022 schwer krank auf die Welt gekommen. Er hatte einen schweren Gendefekt gehabt, den man schon während der Schwangerschaft diagnostiziert hat. Rebecca und Daniel haben also schon vor der Geburt gewusst, dass ihr Kind mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht lange wird leben. Sie haben die Diagnosen im 8. Schwangerschaftsmonat bekommen. Und sie haben sich bewusst für den palliativen Weg entschieden. Das heisst, den Juri natürlich auf die Welt kommen zu lassen, sein Leben so kurz, dass es ist, lebenswert zu machen und ihn im Sterben zu begleiten. Die Alternativen zu dem palliativen Weg wären eine Abtreibung gewesen oder lebensverlängernde Massnahmen nach der Geburt mit vermutlich ganz vielen Operationen, die am Juri bevorgestanden wären. Der Juri ist 17 Tage alt geworden. Über ihn und seine Eltern, Rebecca und Daniel, hat es eine Input-Sendung bei Radio SRF gegeben, die unter die Haut geht. Das junge Paar erzählt, wie sie den Juri wenige Tage nach der Geburt vom Spital mit heimgenommen haben und ihn bis zuletzt liebevoll begleitet haben. Auf die Input-Sendung kommen wir in dieser Folge vom Herztön-Podcast gerade noch zu reden. Ich bin Rebecca Häveli. Wir sitzen hier zu vierten. Daniel, Rebecca und Beatrix Ulrich, die Hebamme und Trauerbegleiterin. Und wir wollen wissen, wie es den beiden, also Daniel und der Rebecca, heute geht und wie die Beatrix Ulrich sie zwei in dieser schwierigen Lebensphase unterstützen können. Hoi Rebecca, hoi Daniel.
Hoi Rebecca.
Hoi.
Und sali Beatrix.
Hallo miteinander.
Mich nimmt die zuerst Wunder, die Input-Sendung, die ist ja, glaube ich, wahnsinnig gelost worden. Was hat die ausgelöst bei euch oder für euch? Haben die Reaktionen gehabt?
Also wir haben nie damit gerechnet, dass das so, so viele Leute hören. Und wir haben uns auch nie irgendwie erwartet oder können vorstellen, dass das vor allem auch im medizinischen Bereich, bei den Fachpersonen auch so relevant wird werden oder so viel Feedback kommt und wir so viel einfach positive Rückmeldungen bekommen haben von Fachpersonen und aber auch von Leuten, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
Ihr seid ja anonym auftritt, also wie jetzt da mit dem Vornamen, was sind das für Reaktionen gewesen? Ist das dann über Umweg auch zum Teil gekommen?
Also es ist beides gewesen, also zum Teil von bekannten Leuten, die von der Geschichte gehört haben, von dieser bekannten Person, wo es an uns gereicht worden ist, oder halt von Input selber hat uns auch die Rückmeldungen gegeben. Und dort haben wir mega viele herzige Sachen können lesen und auch, dass Leute geholfen hat und dass der Weg auch hätten wollen machen, wenn es das gehabt hätte, vor 20, 30 Jahren oder so. Und das ist sehr traurig gewesen, zum Lesen auf eine Art, aber auch, es hat uns irgendwie auch gut getan, dass wir wissen, dass wir mit dem vielleicht Leute erreichen, die das vorher nicht gekannt haben und so können auch den Weg einschlagen, wenn das der richtige für sie ist.
Beatrix Ulrich, du bist auch in dieser Input-Sendung vorgekommen. Was hast du nachher für Reaktionen gehabt?
Ja, auch ziemlich viel, so dass die Leute aber auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sie haben sich gelöst, sind sehr berührt gewesen. Sehr viele Menschen sind sehr berührt gewesen. Und ja, dass es sehr wichtig ist, dass das Thema mehr zur Sprache kommt, allgemein auch vom frühen Verlust von einem Kind.
Rebecca, du hast vorhin ein Tagebuch in die Hand genommen. Das ist das Tagebuch von der Schwangerschaft, das Tagebuch vom Juri eigentlich.
Genau, ja. Das habe ich angefangen, ganz anfangs, also wahrscheinlich so im dritten Monat angefangen und weitergeführt, in der Hoffnung, dass der Juri dann das vielleicht irgendwann mal, wenn er gross ist, kann lesen. Und es ist dann, ich habe auch noch anfangs die Diagnose auch noch weitergemacht gehabt, aber habe dann irgendwann, habe ich gesehen, aufgehört gegen das Ende, ich glaube, aber nachher wieder ein bisschen nachgeholt. Also es ist wie, es hat ein bisschen ein Loch, aber ich habe es probiert durchzuführen, weil es halt gleich einfach dazugehört, was jetzt alles passiert ist.
Und ist das ein wichtiges Buch geworden? Also schaut ihr heute noch ab und zu rein?
Ich habe es jetzt lange nicht mehr angeschaut und so Sachen anschauen, wieder bewusst, oder sich mit dem auseinandersetzen, oder beispielsweise auch den Podcast jetzt nochmal zu hören. Ich habe den einmal gehört. Braucht mega Kraft. Also man muss halt wie, ich weiss, wenn ich jetzt das Buch anschaue oder den Podcast los oder irgendetwas mich so fest mit dem Thema auseinandersetze, dann weiss ich, dass mir einen Nachmittag lang Kraft braucht und ich wahrscheinlich nachher nicht mehr gross etwas machen mag. Darum schaue ich so Sachen wie so ein bisschen gezielter an, wenn ich weiss, es ist ein guter Tag, wo ich mich mag, damit so auseinandersetzen, wo ich genug Kraft habe.
Daniel, kannst du dich erinnern, oder auch Beatrix, könnt ihr euch erinnern, wann ihr uns erst mal gesehen habt, wie ihr überhaupt zueinander gekommen sind?
Ja, wir sind durch die Frauenärztin von der Rebecca zu der Beatrix gekommen. Es war in dieser Phase, in der sie gerade so Diagnose gestellt haben von Juri, dass er eine seltene Krankheit hat. Und die erste Begegnung, ich weiss es noch, wir sind ein bisschen verloren gewesen. Wir haben nicht genau gewusst, wer hilft uns jetzt da. Wir haben dann, glaube ich, irgendwie, ich weiss nicht, ob wir schon gewusst haben, ob es einen Palliativweg gibt. Aber wir haben sicher nicht gewusst, ob wir den machen können, weil es ganz viele Abklärungen gibt, um den zu machen. Und ich weiss, dass Beatrix uns da ein bisschen Ruhe reingebracht hat in das Ganze. Sie hat uns so ein bisschen oben runterholen. Also natürlich hätte sie es nicht besser machen, aber sie hat uns wenigstens ein bisschen Ruhe reinbringen. Und das hat uns sehr fest geholfen, ja. Also das ist so meine Haupterinnerung, die ich habe, dass sie uns ein bisschen aufzeigen konnte, dass das unsere Gefühle normal sind, die wir da haben. Weil es ist wirklich so, keine Ahnung, wo wir jetzt stehen. Wenn wir jetzt Operationen machen am Juri, wenn wir jetzt eine Abtreibung durchführen, wir haben ja nur diese zwei Optionen gehabt zu dem Zeitpunkt und das ist so ein Chaos im Kopf und alles und sie hat es da ein bisschen oben runterholen, habe ich das Gefühl gehabt. Also das ist so meine Erinnerung, die ich noch habe, dort hin, ja.
Wie ist es in deiner Erinnerung, Beatrix?
Ja, also das ist so, also wo ich mit euch erlebt habe, wo ich auch sonst viel erlebe oder Eltern, die müssen so etwas erfahren, mit so einer Diagnose konfrontiert werden, das ist, hat Daniel sehr gut geschildert, das ist ein grosses Chaos, man weiss nicht, was als nächstes kommt oder wo das man überhaupt soll anknüpfen und dort eben Ruhe bringen, zu schauen, wo stehen wir jetzt gerade und wo kann man die Fäden wieder aufnehmen, was auch vorher gewesen ist, also vielleicht können wir ja nachher nochmal darauf zurück, wo ich dann das auch ein bisschen ausführen kann, was ich auch anwende in der Arbeit, also das dünkt mich das Wichtigste. Und das, so kann ich mich auch erinnern, oder? Dass ihr, genau wie du auch gesagt hast, gekommen sind in dieser grossen Aufregung. Ja, es ist eine schwere Diagnose gestellt worden und wie soll es überhaupt weitergehen? Was ist der nächste Schritt? Ja.
Also wie hat man es überhaupt herausgefunden?
Es ist so gewesen, dass ich eben, das ist, glaub, die 30. Woche rum gewesen, hat meine Frauenärztin beim normalen Untersuch festgestellt, dass ich zu viel Fruchtwasser habe. Das ist ein bisschen auffällig gewesen. Und dann hat sie im Magen-Darm-Bereich beim Juri gesehen, dass etwas nicht ganz optimal irgendwie durchfließt. Und darum sind wir dann ins Unispital gekommen. Und im Unispital haben sie dann halt gemerkt, dass dort haben sie das Organ nochmal genauer anschauen vom Juri und haben dann gemerkt, dass die Nieren verzüstet und viel zu gross ist und dass halt ganz viel innen dran mit der Speiseröhre zum Magen und so nicht stimmt. Und hat sich das wie so gesteigert, zuerst von der Frauenärztin, und dann gedacht, ja, dann gehen wir jetzt halt schnell an den Untersuch in Unispital, wird nicht so schlimm sein. Dann sind wir dort gewesen, dann haben wir auch noch mal müssen raus gehen spazieren während dem Untersuch, damit wir noch auf eine zweite Meinung von der zweiten Ärztin haben können warten, bis die Zeit gehabt hat. Dann hat sie das noch mal angeschaut und es hat sich dann immer so von einem ganz normalen oder simplen Untersuch irgendwie hat sich das zu immer mehr und etwas Größerem entwickelt und wir sind irgendwie gar nicht ganz nachgekommen, was jetzt da gerade passiert. Wir sind mit einem eigentlich gesunden Baby, 8 Monate alten gesunden Baby hingekommen und nachher haben wir 2 Stunden später sind wir da gegangen und haben gemerkt, das ist alles irgendwie ganz anders und es stimmt überhaupt nicht. Und dann ist dann nachher die Fruchtwasserpunktion gekommen, also wir mussten dann entscheiden, wenn wir das Fruchtwasser untersuchen lassen. Haben wir dann über das Wochenende uns überlegt gehabt. Und sind dann gegangen und dann warten wir über sind über 2 Wochen gegangen, warten wir auf die Resultate vom Institut für Genetik, wo dann zuerst auch nach 7 Tagen ist, glaube ich, das erste Resultat gekommen, hat es geheissen, Trisomie 13, 18, 21 und sonst ein XY-Chromosom, ist alles gut. Und dann sind wir natürlich schon ein bisschen erleichtert gewesen und dann ist gedacht, hey, vielleicht ist gar nichts. Und nachher ist ein paar Tage später dann das Resultat gekommen, dass ein Gendefekt gefunden worden ist. Dass uns aber niemand im Spital Auskunft geben konnte, was der vielleicht bedeutet, weil sie den nicht kennen, weil das eben, es gibt 127 Mal weltweit den Geneffekt. Darum hat das niemand im Spital kennt. Und dann haben wir wieder müssen warten, bis wir im Institut für Genetik dort an das Gespräch gehen, wo sie uns dann alles erklärt. Und so hat sich das halt über, das ist eigentlich vom 19. April an, haben wir das erste Mal erfahren, dass etwas nicht gut ist bei der Frauenärztin. Und am 10. Mai haben wir die Diagnosen bekommen im Institut für Genetik. Also es ist eine lange Zeit, wo man eben, wie Beatrix vorhin gesagt hat, in dieser Ungewissheit halt hängt und nicht weiss, was ist jetzt.
Wo es dann klar war, es ist ein Gendefekt und der hat wahrscheinlich schwerwiegende Konsequenzen. Was hat man euch gesagt, zwischen was könnt ihr euch entscheiden?
Man hat eigentlich nur gesagt, dass man kann mit jedem Facharzt anschauen, wann man operieren kann. Von den Sachen, die schon bekannt sind. Vieles wäre erst im ersten Lebensjahr oder noch älter passiert. Und eigentlich, dass eine Abtreibung wahrscheinlich noch möglich wäre. Vom palliativen Weg hat uns eigentlich niemand etwas gesagt. Wir haben dann auch mehrmals nachgefragt. Dann haben wir gesagt, wir müssen warten, bis eine Kinderärztin käme. Und nachdem hat es nochmal eine Wartephase von 2-3 Wochen gegeben, wo es gebraucht haben, bis wir können entscheiden, ob der in unserem Fall überhaupt möglich ist, der palliative Weg. Und das ist halt sehr, das sind eben im Gesamten fast 2,5 Monate gewesen, wo wir einfach so irgendwo gehängt sind, im Chaos hinein und nicht gewusst haben, können wir jetzt den Weg, den wir uns gerne wünschen, in einer schlimmen Situation machen oder nicht. Und das ist, das ist eigentlich die schlimmste Zeit gewesen von allem. Also, ja, das war wirklich die allerschlimmste Zeit gewesen für uns.
Aber es war für euch relativ gleich klar gewesen, wo ihr gewusst habt, um was es geht, dass ihr den palliativen Weg wollt gehen.
Ja, für uns ist eigentlich so das aktive Eingreifen ist für uns nicht möglich gewesen. Und auch alle die Operationen, wir haben dann auch so ein bisschen Dokus und Sachen geschaut von Kindern, die ähnlich sind. Und was das bedeutet für die Kinder und auch mit den Fachleuten geredet haben, wie die leiden in diesen Spitälern und all den Operationen, die sie machen müssen. Und wir haben ja nur einen Bruchteil gewusst, wann er überhaupt, sagen wir mal, sicher hat nach der Diagnostik. Es hat wir haben eine ganze Liste bekommen, wann er mit grosser Wahrscheinlichkeit noch gehabt hat in seinem Leben. Und er hätte wahrscheinlich sein Leben nur im Spital verbracht. Und wenn er überhaupt überlebt hätte, das war die andere Frage gewesen. Das war auch nicht wirklich klar gewesen. Und was auch noch war, ist die geistige Beeinträchtigung, wäre wahrscheinlich so stark gewesen, dass man es eben nicht einmal hätte können erklären, wieso er jetzt da im Spital muss sein und nicht, ja. Das ist so. Darum ist unsere Entscheidung auch für uns der natürlichste Weg gewesen. Wir tragen es aus und schauen, dass er so viel Liebe bekommt, wie nur möglich ist in dieser Zeit, wo er da ist. Und das haben wir so ziemlich angebracht, würde ich sagen.
Warum bist du als Hebamme die Richtige in dieser Situation? Oder wie bringst du Ordnung in das Chaos, Beatrix?
In meinem Hebammen-Sein begleite ich Eltern auf dem Weg zum Eltern-Sein. Und da kann ich wirklich anknüpfen, eben als Kontinuum Elternschaft. Also sobald eine Frau weiss, dass sie schwanger ist, geht sie auf den Weg von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Mutter, Vater, Eltern-Sein. Und kontinuierlich wächst das Kind im Bauch und die Erwartung ist, nach etwa 40 Wochen kommt ein gesundes Kind auf die Welt und ist in unserer Familie, ist mit uns auf der Welt. Und als Hebamme kann ich von Anfang an eigentlich schon dabei sein auf dem Weg. Das ist in unserer Gesellschaft jetzt nicht unbedingt immer so, dass die Hebammen von Anfang an dabei sind, aber manchmal ist das so. Und begleite sie durch die Schwangerschaft, durch manchmal die Geburt und dann im Wochenbett. Und es ist ganz wichtig, immer wieder im Kontinuum zu schauen, wo jetzt die Frau ist. Also wenn ich jetzt bei euch schaue, oder du bist ungefähr, Rebecca, in der 30. Woche gewesen und ihr habt dann müssen erfahren, der Juri ist krank und dann eben, wie geht's denn jetzt weiter? Und meine Aufgabe als Hebamme sehe ich, wie ist die Schwangerschaft vorher schon gewesen? Also ich knüpfe an das, was gewesen ist, an das auch, was ihr geplant habt, was ihr erhofft und gewünscht habt mit dem Leben, mit dem Kind. Und auch beim Körper von der Frau. Also das ist auch ganz wichtig, dass wenn man muss erfahren, dass ein Kind so schwer krank ist oder wird sterben, dann verliert die Frau oft den Kontakt zu sich selber, zum Körper und so auch zum Kind. Und dort wieder anknüpfen, wieder in den Körper gehen, in Leib gehen. Da innen ist mein Kind, da innen bewegt es und da innen spüre ich es. Das ist sehr, sehr wichtig, um überhaupt wieder einen Faden finden, wie es weitergehen könnte. Und dort sehe ich eben mich als Hebamme tätig. Darum würde ich sagen, ja, ist es gut und wichtig, wenn Paare in dieser Situation eine Hebamme zur Seite haben können.
Also das klingt jetzt für mich auch fest danach, eben in diesem Chaos vielleicht nicht subito Ordnung zu schaffen, sondern vor allem mal innehalten, mal die Situation anschauen, durchschnaufen und sich auch Zeit nehmen. Ist das richtig?
Ja, das ist sehr richtig. Also Zeit nehmen, innehalten sind eigentlich mit die wichtigsten Faktoren, wenn man so etwas muss erfahren. Das ist so, ja.
Habt ihr das auch so erlebt? Oder was war der erste Impuls gewesen? Bei dem Chaos reagieren? Könnte ich mir vorstellen, ja. Und dann aus dem wieder rauskommen. Wie war das gewesen?
Es ist wirklich so, der erste, man ist ja gefangen, blöd gesagt, in dieser Situation. Jetzt gerade ich als Mami habe den Juri im Bauch und habe die Situation erfahren, dass etwas überhaupt nicht stimmt. Und ich bin keine Sekunde aus dieser Situation rausgekommen. Also ich habe, ja, logischerweise den Juri immer gespürt und der Juri war in meinem Körper drin gewesen. Und dann ist schon die erste Reaktion eine Art von Panik, wo einem das Gefühl gibt, jetzt müssen wir möglichst schnell aus dieser Situation rauskommen, also möglichst schnell eine Lösung finden, möglichst schnell irgendwie, ja, aus der Situation, so wie halt der Mensch veranlagt ist, wenn irgendwo Gefahr ist, flüchten oder möglichst schnell aus dieser Gefahr rauskommen, und ich bin irgendwie wie nicht rausgekommen. Und für mich ist es ganz wichtig gewesen, dass Beatrix eben von Anfang an gesagt hat, nehmt euch Zeit, ihr habt keinen Stress, also ihr müsst nicht jetzt über Nacht eine Entscheidung treffen, weil es ist auch nicht eine Entscheidung, die man innerhalb von einer Stunde einfach so kann schnell treffen. Und dass wir von dir, Beatrix, immer wieder gehört haben, tun durchschnaufen, nehmt euch Zeit, ihr habt nicht irgendeinen Druck, logisch Zeit, wo eben, ich bin schon recht weit in der Schwangerschaft, wo dann irgendwann muss man schon eine Entscheidung treffen. Aber es ist sicher wichtig und gut gewesen, dass wir uns Zeit genommen haben und nicht in irgendeiner Panik in einen Schnellschuss ohne Überlegen entschieden haben.
In welchem Zeitpunkt, also bist du das gewesen, Beatrix, wo der Rebecca und Daniel aufgezeigt hast, was es jetzt für Möglichkeiten gibt in dieser Situation?
Also in meiner Erinnerung, meine ich, sind ihr schon informiert gewesen, dass es auch einen palliativen Weg könnte geben. Und haben mich auf das angesprochen. Also am Anfang steht Pränataldiagnostik. Und es gibt immer wieder Situationen, wo die Eltern in die Pränataldiagnostik reinkommen, ohne dass sie gross vorher informiert worden sind. Und dann sieht man einen gewissen Befund. Und dann ist immer wie die Frage, und wie geht es jetzt weiter? Also tut man weiter abklären oder sagt man auch, jetzt gibt es wie einen Stopp oder man tut nicht weiter abklären? Sagt man das zum Beispiel am Ende vom ersten Drittel, nach der 12., 13. Woche? Und je nachdem, oder geht es dann weiter und man klärt weiter ab und man hat dann eine Diagnose, so sicher wie halt die Diagnosen auch sein können. Und dann sind die Eltern in einem Entscheidungsfindungsprozess. Und die möglichen Wege in dieser Entscheidung, und Entscheidung ist ja, oder es sagt ja schon, oder es ist ein Scheideweg. Und es wird den Eltern eigentlich etwas aufgezeigt, oder sie müssen in etwas hineingehen, wo echt unmöglich ist, nämlich zu entscheiden über Leben und Tod von ihrem Kind. Und heute ist es sicher so, dass vielfach auch, also gerade in den früheren Schwangerschaften, je nachdem, was für eine Diagnose gestellt ist, zu einem Abbruch eher tendiert wird. Und je nachdem, wie die Eltern aufgeklärt sind oder sich können entscheiden oder wie sie auch eingebettet sind in ihrem Umfeld oder also, ja, gehen sie dann den Weg. Eher in wenigeren Wegen gibt es ein Austragen vom Kind, wo dann ein palliativer Weg könnte sein. Das sind auch heute die Möglichkeiten. Und eben Eine andere Möglichkeit, die es heute praktisch nicht mehr gibt, ist, dass die Eltern gar keine Pränataldiagnostik machen und so den Weg gehen, eigentlich bis das Kind auf der Welt ist, wo man dann sieht, ja, das ist ein gesundes Kind oder es braucht eine Unterstützung.
Mit Pränataldiagnostik verbindet man, würde ich jetzt mal behaupten, meistens eine Diagnostik am Anfang von der Schwangerschaft, aber dass die eben auch in einem späteren Zeitpunkt noch eine grosse Rolle kann spielen, das blendet man wie aus.
Also grundsätzlich, oder, gab man ja auch als werdende Eltern, gab man in die Kontrolle und in die Abklärung und mit der Hoffnung, natürlich mit dem Wunsch, ja, es ist gut, oder? Also der Wunsch ist, man geht in eine Schwangerschaftsbegleitung zum Arzt, zu der Ärztin oder auch zu der Hebamme, man kommt wieder raus und kann sagen, es ist alles gut. So sind wir unterwegs, oder? Obwohl wir ja wissen, als Menschen, wir gehen dort rein und eigentlich wissen wir in unserem Tiefsten, man weiss nie, was kann sein. Aber, oder der Satz, ja, ich habe nie damit gerechnet, dass etwas könnte sein, den höre ich viel. Und dort wie anknüpfen, oder? Also, dass man die Eltern anders vorbereitet, wenn eine Diagnostik gemacht wird. Ich kann sagen, das und das sind die Möglichkeiten, auf euch zukommen könnten und dann in denen begleiten. Also so begleiten, wie ich es vorher auch erwähnt habe mit dem Kontinuum. Du bist jetzt so und so weit in der Schwangerschaft. Das und das könnte auf dich zukommen, wenn jetzt in dieser Diagnostik etwas rauskommt und wie können wir dann weitergehen auf dem Weg. Also was ich auch oft erlebe, ist, dass Eltern eine Diagnose bekommen, zum Beispiel so in der 15, 16. Schwangerschaftswoche, oder sie müssen lange warten, zum Beispiel 3-4 Wochen warten, bis wirklich dann die Diagnose da ist, und in diesen 3-4 Wochen sind sie sehr allein. Also dass ihnen jemand wie angegeben wird, also psychologische Unterstützung oder jetzt eben auch, dass es Hebammen gibt, wo Eltern in dieser Zeit begleitet, das wird leider nicht so viel gesagt. Und man wartet auf das Ergebnis und in dieser Zeit, oder, ist wie eine Erstarrung. Also was kommt auf uns zu, mit was müssen wir rechnen? Und dass man sie in dieser Zeit könnte gut begleiten, das, denke ich, wäre etwas vom Wichtigsten, um wirklich auch nachher können sagen, und der Weg ist jetzt für uns, also für die Mutter mit ihrem Kind im Bauch, für den Vater rundherum, für alle Menschen, die da sind, der Weg ist für uns gangbar, weil er wird uns das ganze Leben begleiten.
Ich möchte den Faden gerade aufnehmen von der Beatrix, die auf Pränataldiagnostik eingegangen ist. Und seit sie hört oft den Satz, mit dem hätte ich nie gerechnet. Ist euch das auch so gegangen?
Ich muss sagen, ich bin irgendwie schon, ich habe immer Respekt gehabt vor einer Schwangerschaft und habe wie immer aufgrund, dass ich meinen Körper so ein bisschen kenne und innere Gesundheitssachen nicht so Glück habe, würde ich sagen, oder viel Verletzungen habe und Sachen, die nicht gerade verheilt und ein bisschen blöd rauskommen und so, habe ich wie wirklich immer einen Respekt davor gehabt. Ich hätte nie den Satz gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Logisch würde ich nie gedacht haben, dass es so rauskommt. Aber ich bin mir immer bewusst gewesen, dass etwas kann passieren die ganze Schwangerschaft durch und dass man nie sicher ist die ganze Schwangerschaft durch, weil man einfach nicht die hundertprozentige Sicherheit hat. Aber logisch, wo dann das erste rausgekommen ist bei der Frauenärztin, wo es geheißen hat, es ist vielleicht etwas zwischen Magen-Darm, wo nicht ganz stimmt, dann probiert man schon positiv zu denken und sich zu sagen, hey, es muss ja nicht das Schlimmste sein, es kann ja sein, es gibt eine kleine Operation nach der Geburt und dann ist es wieder gut. Und dass dann immer schlimmer kommt und schlimmer kommt, man ist sich bewusst, dass es passieren kann, aber irgendwo durch muss man ja irgendwie probieren, positiv zu sein, bleiben, irgendwie ein bisschen Hoffnung haben. Darum haben wir natürlich auch, was dann richtig Genanalyse gegangen ist, die Fruchtwasseruntersuchung, und so haben wir immer gedacht, ja, selbst wenn es ein Gendefekt wäre, das heisst ja nicht, es ist schlimm. Also es gibt auch Gendefekte, wo man bestens leben kann damit, wo man auch nie merkt. Und irgendwie haben wir uns Mühe gegeben, um nicht gerade immer an das Schlimmste zu denken. Aber dass es dann wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten ist schlussendlich, auch jetzt Anfang Schwangerschaft, dass es so endet, dass der Juri wird sterben oder das Baby, wo wir dort am Anfang ja noch nicht gewusst haben, wer denn da rauskommt. Aber mit dem haben wir natürlich nicht so gerechnet. Aber man ist sich schon bewusst, jetzt natürlich sowieso, dass immer etwas passieren kann.
Beatrix, du hast Rebecca und Daniel in dieser Phase begleitet. Gibt es etwas, was für dich speziell war, jetzt in dem Fall?
Also ich glaube, eben was ihr beide sagt, für euch ist es sehr bald klar gewesen, oder? Dass, welchen Weg das ihr wettet, nämlich den Juri weitertragen und ins Leben kommen lassen und dann begleiten beim Sterben. Das ist, und das, denke ich, ist, oder wenn man so schaut, ich vergleiche es mit einer Waagschale, wie wir Menschen unterwegs sind. Wir haben auf der einen Seite, ja, haben wir die Hürden im Leben von Ängsten und Sorgen und Schmerzen, das gehört dazu. Und auf der anderen Seite haben wir Ressourcen, Möglichkeiten, die uns helfen, mit all dem umzugehen. Und ich denke, ihr habt, dürft gerne etwas sagen, wenn ich etwas Falsches sage, gell? Aber ihr habt wie eine Ressourcenschale mitgebracht von Wissen, was für euch und eures Kind auf dem Weg, wenn ihr jetzt miteinander sind, richtig ist. Und dass euch das gestützt hat. Zusammen auch oder als Paar. Also ihr habt auch als Paar, so habe ich euch wahrgenommen, wirklich gewusst, das ist euer Weg. Und das gibt natürlich viel Kraft. Das ist nicht immer so. Und das ist auch sehr verständlich, auch weil es gibt, Menschen sind individuell und haben andere Gedanken oder Vorstellungen. Und ich glaube, das Zusammensein, oder, wo ihr gehabt habt, und auch eures Umfeld, das euch getragen hat, das sind grosse Ressourcen, wo sehr wichtig sind, dass da ein Halt da ist.
Hat sie etwas falsch gesagt vorhin?
Nein, ist vollkommen richtig. Ich finde auch, wir haben zum Glück immer die gleiche Meinung gehabt. Da, ich stelle mir das sehr, sehr, also es wär unvorstellbar eigentlich, wenn wir jetzt da, jemand hätte gesagt, wir machen den Palliativweg und jemand hätte gefunden, nein, wir wollen die Schwangerschaft abbrechen oder wie auch immer. Das haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir da beide die gleiche Ansicht oder die gleichen Gefühle gerade auch gehabt haben. Und es ist auch wirklich für uns gerade sehr schnell klar gewesen, dass wir diesen Weg gehen wollen. Und ja, ich glaube, dass wir den einander gehabt haben und immer noch haben und die gleichen Werte vertreten haben in dem Ganzen innen oder uns. Es ist ja schwierig, so eine Entscheidung zu treffen für sein Kind auch, wo man nicht... wo einem nie kann, der Juri kann uns nie sagen, ja, es ist richtig, ja, es ist, oder nein, es ist falsch gewesen. Aber wir haben einfach so entschieden, wie es wir beide würden für uns selber auch entscheiden. Also einfach so, wie es wir fühlen. Und wir sind am Juri seine Nächsten. Und wir haben, glaube ich, da so richtig, es hat uns zusammengeschweißt. Und wir sind durchgehend ein gutes Team gewesen, wo immer, wenn jemand irgendwie einen schlechten Tag hat, hat die andere Person können schauen und umgekehrt. Also ich glaube, dass das Zusammensein und das Miteinander durchstehen hat uns Kraft gegeben, um das überhaupt irgendwie überleben, die Zeit.
Der Palliativweg hat geheissen, dass du, Rebecca, den Juri auf die Welt gebracht hast und ihr habt ihn dann auch heimgenommen. 17 Tage lang war er noch bei euch gewesen. Warum jetzt im Nachhinein ist das für euch der richtige Weg gewesen?
Weil wir den Juri richtig kennengelernt haben. Also er hat in seine Augen geschaut, wo uns wach angeschaut haben. Und man hat ihn so gespürt irgendwie. Also man hat ihn, seine Persönlichkeit irgendwie mega rausgespürt. In seinem Wesen habe ich das Gefühl gehabt. Also eben, das ist immer so. Mutter denkt wahrscheinlich immer so ein bisschen über ihr eigenes Kind zu, aber für uns ist er wie so ein bisschen ein, er hat mega Ausstrahlung gehabt und er hat ganz viele Leute können kennenlernen, also Familie und Freunde, Verwandte, hat sich irgendwie um die 30 Leute kennengelernt, mindestens jetzt von Freunden und Verwandten, eben allen Ärzten und so noch, aber so ist er halt wirklich ein Teil von der Familie, also wir haben Freunde, wo wir mit ihm drüber reden, mit ihnen drüber reden über ihn und wo sagen, ah, weisst du noch, Juri seine langen schwarzen Haare und wie er rumgeschaut hat und seine Füße und halt er ist wirklich ein Teil von der Familie bei uns geworden oder von Anfang an gewesen und so ist er wie auch unsere Freunde, die ihn kennengelernt haben, die reden über ihn als ganz normal, also es gibt nicht irgendwie Hemmungen oder es ist nicht, er ist ein Bestandteil, sie haben ihn kennengelernt, sie haben ihn angelangt, gehabt, sie haben ihn gesehen und darum können sie, glaube ich, auch mit uns so gut darüber reden. Und durch das, dass halt die 17 Tage da war, ist er für uns so real, auch jetzt noch, dass wir Leute haben, wo wir mit denen zusammen Erinnerungen können teilen können, wie der Juri war und ja, wie er sich verhalten hat.
Warum ist es für dich der richtige Weg gewesen?
Da bin ich der gleichen Meinung wieder weg, wie schon den ganzen Weg, den wir durchgestanden haben miteinander. Es ist einfach die Erinnerungen, die wir haben, und Fotos, Erinnerungen, und wir haben so viele Sachen mit dem erlebt, zum Beispiel, wo wir heimgefahren sind, nach 2 Tagen Spital, haben wir einen riesen Regenbogen gesehen, und jetzt immer, wenn wir keinen einzelnen Regenbogen sehen, ist das für uns ein mega Ereignis, wo vielleicht andere nicht verstehen, aber für uns ist das jetzt halt voll das Ding, wo wir Freude haben. Und wir haben dort mal in einem Haus gewohnt, wo es viele Schmetterlinge und Bienen rundherum hatten. Und wir haben ihm auch immer gesagt, er darf gehen. Also, er darf gehen, er kann auf einen Schmetterling oder ein Bienen hacken und davon fliegen. Und darum erinnert uns an diese Sachen so ein bisschen an ihn, extrem. Und das hilft mir. Also, ich habe jetzt immer Freude, wenn ich ein Bienen sehe, einen Schmetterling oder einen Regenbogen. Und so Sachen, habe ich das Gefühl, hast du viel weniger, wenn du nie dahin gehabt hast und mit dem hast du können reden und ihn sehen und seinen Charakter kennenlernen. Ja.
Bist du, Beatrix, in dieser Phase, also in diesen 17 Tagen, auch involviert gewesen? Oder bist du dort, hast du dich dort draus gehalten?
Ich konnte den Juri mal besuchen und kennenlernen. Ja, bin ich mal bei euch gewesen. Das war sehr schön gewesen. So jetzt mich braucht, habt ihr in dieser Zeit nicht. Ihr seid sehr begleitet, gut begleitet gewesen von einer Hebamme, von der Wochenbetthebamme und eben auch vom Team vom Palliativcare vom Kispi und von eurer Familie. Genau, und nachher haben wir dann wieder mehr wie so miteinander sind wir dann unterwegs gewesen. Mhm.
Ihr seid heute immer noch in Kontakt?
Ja. Rebecca und oder Daniel zusammen melden sich, wenn sie etwas brauchen, wenn sie wieder wie einen Raum, den Raum auch brauchen von meiner Praxis, um zu schauen, wie geht es jetzt, was ist jetzt gerade wichtig zum vielleicht besprechen, auch vom Umfeld her, wo sie erleben, wo sie teilen wollen. Ich verstehe den Raum von meiner Praxis wirklich als einen Ort, wo gerade darf sein, was jetzt wichtig ist, was jetzt Platz haben will, vielleicht reflektiert werden. Und das sind verschiedene Abstände. Das können mal 2-3 Wochen sein, es können auch mal 2-3 Monate sein. Genau.
Wie bist du als Hebamme überhaupt darauf gekommen, dich auf das Gebiet zu spezialisieren, also Trauerbegleitungen zu machen?
Also grundsätzlich als Hebamme ist man wie sowieso dort, oder? Also es ist immer Leben und Tod sind die grössten Übergänge im Leben von uns Menschen und manchmal fällt es zusammen und das ist im Hebammenberuf wie auch klar. Also wenn man Hebamme lernt, dann weiss man, dass es auch eine Gratwanderung kann sein. Und ich kann schon als junge Hebamme immer wieder bin ich konfrontiert gsi in diesen grossen Spitälern, wo ich geschafft habe, dass ältere Kinder verloren haben. Und einmal bin ich bei einer Geburt gsi, wo das Kind unter der Geburt gestorben ist. Und das hat mich sehr geprägt und ist sicher mit dem Grund, dass ich jetzt auf dem Weg bin, hat mich sehr lang sehr geprägt. Und mein persönlicher Weg hat mich sicher auch dorthin geführt, dass ich schon relativ früh mir viel Gedanken gemacht habe, ja, was machen wir auf dieser Erde? Und eben, einmal werden wir alle sterben. Also sehr früh mir viel Gedanken über das Sterben und den Tod gemacht haben. Und so ist das wie dann zusammengekommen, bin ich so dann zu dieser Arbeit gelangt.
Der Juri ist eine ganz wichtige Person in eurem Leben. Wie hat euch das geprägt? Könnt ihr das jetzt schon sagen, so ein gutes Jahr nachher?
Ich glaube, man fängt allgemein das Leben nochmal an hinterfragen, von Grund auf irgendwie. Also es ist wie nochmal eigentlich ein neues Leben, das wir jetzt uns aufbauen, so gefühlt. Es ist wie, wir haben uns eingestellt auf den Juri oder das Baby, und zum älteren sein, also älteren auch im Alltag sein und zu leben. Und man stellt sich die 9 Monate lang darauf ein. Und dann, jetzt ist der Juri weg. Und durch das hat man wie, muss man wieder seinen Weg finden. Und ich glaube, der Jury hat uns allen gezeigt, dass schlimme Sachen passieren und dass nicht immer der andere passiert. Und durch das schätzt man, glaube ich, auch das Glück ein bisschen mehr, wo man hat im Leben. Jetzt sei es zum Beispiel alleine schon in der Schweiz aufzuwachsen. Also man tut wie so ein bisschen, ja, für mich ist das Gefühl, so ein bisschen sein Leben neu ordnen. Und es ist so ein bisschen eine Selbstfindung. Wir suchen, glaube ich, beide noch sehr. Also wir sind überhaupt nicht irgendwie irgendwo angekommen, sondern wir sind noch sehr, sehr in der Luft irgendwie uns am Neufinden. Aber ich glaube, der Juri hat uns nochmal aufgezeigt, wie schnell dass sich das Leben einfach komplett kann kehren.
Empfindest du das auch so, Daniel, dass ihr noch auf einem Weg seid?
Ja, sehr. Also man hinterfragt einfach alle Aspekte vom Leben, habe ich das Gefühl. Sei es von Beziehungen, die man hat, mit Kollegen, Familie, was auch immer, oder vom Arbeiten. Und einfach alles. Man hinterfragt jedes Hobby eigentlich, das man hat, und sucht so ein bisschen einen neuen Sinn im Leben eigentlich. Und das tut man einfach wirklich alle Aspekte vom Leben durchleuchten und ein bisschen vielleicht auch aussortieren. Es ist vielleicht so wirklich ein Aufräumen von seinem Leben. Vielleicht kann man es ein bisschen so nennen, ja. Aber ja, ich sehe ich auch gleich.
Man muss noch sagen, der Juri hat ja nicht nur jetzt im familiären Umfeld oder durch die Sendung auch in einer grösseren Öffentlichkeit Spuren hinterlassen. Der Juri hat auch in Fachkreisen seine kleinen Fußstapfen hinterlassen. Beatrix, kannst du zu dem noch etwas sagen, was da gelaufen ist?
Ja, also ich weiss schon, dass im Unispital jetzt überarbeitet haben, was sie eben den Eltern empfehlen oder mitgeben, und dass der palliative Weg jetzt ein Weg ist, oder? Und das, denke ich, ist wirklich, das hat der Juri hinterlassen, und das ist sehr schön.
Was ratest du Paar, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Daniel?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ja, jeder ist individuell. Kannst wahrscheinlich nicht so einen allgemeinen Tipp geben. Macht einfach das, wo euch gut tut. Also man kommt jetzt auch darauf an, ob es nachher oder vorher ist. Vorher ist wirklich halt, wie Beate gesagt hat, probieren, Ruhe bewahren, was sehr, sehr schwierig ist in dieser Situation. Aber einfach probieren. Lasst euren Partner, eurer Partnerin zu und dann geht aufeinander eingehen und holt am besten holt euch Hilfe, weil es ist gleich noch professionelle Hilfe, ich weiß nicht, hat uns wirklich sehr gut, einfach mal von außen auch hören, eben, das ist normal, dass man die Gefühle hat, und nachher ist mehr einfach immer noch aufeinander eingehen und füreinander da sein und durch ein gutes Umfeld um sich herum bauen, was sehr wichtig ist. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht so oft schnell etwas noch ein, aber vielleicht hast du noch etwas.
Nein, ich hätte auch gesagt, sicher nicht keinen übereilten Entscheid treffen und wirklich auf sich hören und nicht auf Meinungen von Leuten, außenstehenden Leuten, weil wir haben jetzt auch gemerkt, es kann sich niemand, das ist eine Situation, wo man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht in dieser Situation innen ist. Und es ist schnell mal gesagt, hey, aber ist es dann nicht einfacher, wenn er jetzt, sagen wir, die Schwangerschaft abbrechen? Das ist irgendwie bei vielen Leuten so ein bisschen der erste, außerstehende Leute, der erste Moment gewesen, dass sie irgendwie das Gefühl hatten, es ist doch einfacher, wenn man eben in der 30. Woche die Schwangerschaft einfach, blöd gesagt, abbricht, als wenn man das Kind auf die Welt bringt und das Kind nachher da ist, dann ist es doch viel schwerer, was hinten und vorne nicht stimmt. Wir haben ja auch den Rückbildungskurs bei der Beatrix noch, also bin ich gegangen mit anderen Mamis, die Kinder verloren haben, und dort sind wir alle unter ganz anderen Umständen und eben auch teils früher in der Schwangerschaft, und es gibt einfach keinen einfacheren Weg. Es ist nichts einfacher als andere. Es ist alles schlimm. Es ist alles genau gleich schrecklich, und man muss sich darum da, ich glaube, wirklich auf sich selber hören, sich Zeit nehmen, sich in sich hineinspüren oder probieren, ins Kind hineinspüren, ich weiß auch nicht, was sich richtig anfühlt. Aber es gibt wie die außenstehenden Meinungen, kann man sich anhören, aber es sind alles schwierige Entscheidungen, und ja, in sich hineinspüren und probieren, nach bestem Gewissen entscheiden. Ja.
Der Tod allgemein, aber vor allem der frühe Verlust von einem Kind, ist immer noch ein riesen Tabuthema. Was kann man machen oder was können wir alle machen, um das zu verändern? Das würde ja schlussendlich auch denen, die es erleben, ganz viel helfen.
Also es ist ja auch schon viel Gutes passiert in den letzten Jahren. Also wenn ich an die Anfangszeit von meinem Hebammensein denke, hat sich viel verändert. Die Trauer hat mehr Anerkennung gefunden jetzt von betroffenen Eltern. Die Kinder werden mit sehr viel mehr Würde verabschiedet, dass sie eben wirklich, dass man sie jetzt sieht, dass man sie schön in den Sarg bittet, dass man all die Abschiedsrituale macht. Das hat sich sehr fest verändert in den letzten Jahren. Und ich glaube, es ist ein allgemeines gesellschaftliches Thema, dass man mehr über den Tod eigentlich einfach, dass er halt ein Teil ist vom Leben und dass wir wie schon als Kind mit dem aufwachsen, dass es ein Teil ist. Oder es wird alles sehr separiert in der heutigen Welt, wo wir leben. So auch der Tod. Er ist traurig und es ist ein trauriges Ereignis. Aber ich sage immer auch wieder, sobald Leben entsteht, ist auf der anderen Seite der Tod. Und dass wir wie mehr mit dem Bewusstsein durchs Leben gehen. Ja. Und so dann eben die Betroffenen mehr Unterstützung und Anerkennung können finden in dem, was sie erlebt haben.
Rebecca und Daniel haben bei diesem Podcast mitgemacht, wie es ihnen wichtig ist, dass über das Thema geredet wird. Sie sind überzeugt davon, dass das Reden darüber anderen betroffenen Paaren hilft, mit ihrem Schicksal fertig zu werden. Eine gute Anlaufstelle ist die Fachstelle kindsverlust.ch, wo man unter dieser Adresse im Internet findet. www.kindsverlust.ch. Das ist «Herztöne», der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband.